Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Le vin sait revêtir le plus sordide bouge d'un luxe miraculeux.
Et fait surgir plus d'un portique fabuleux dans l'or de sa vapeur rouge.
Dem Wein gelingt es auch, die schmutzigste Spelunke mit wunderbarer Pracht zu überkleiden.
Und märchenhaft steigt mehr als eine Säulenhalle im Golde seines roten Dunstes.
Der Abendsonne gleich am Nebelhimmel.
Das Opium weitet das Grenzenlose.
Verlängert die Unermesslichkeit.
Vertieft die Zeit.
Höhlt die Wollust.
Und füllt mit schwarzen und düsteren Lüsten die Seele über ihre Fassungskraft hinaus.
Et de plaisir noir et morne remplit l'âme au-delà de sa capacité.
Dieses Buch wird auf ihrem ganzen Leben wie ein Fleck haften bleiben, prophezeite mir von Anfang an einer meiner Freunde, der ein großer Dichter ist. All mein Missgeschick hat ihm bis jetzt tatsächlich recht gegeben. Aber ich gehöre zu jenen glücklichen Charakteren, die aus dem Hass einen Genuss machen und die sich in der Verachtung verherrlichen. Keusch wie Papier, nüchtern wie Wasser, zur Ergebung bereit wie eine Abendmahlsgängerin, ungefährlich wie ein Opfer, würde es mir nicht missfallen, als ausschweifender Lüstling, als Trunkenbold, Gotteslästerer und Mörder zu gelten.
Wenn das Baudelaires Wunsch war, so ist er mit Les Fleurs du Mal, den Blumen des Bösen, weitgehend in Erfüllung gegangen. Auch heute gilt er als Inbegriff des impertinenten Dandys, als ausschweifender Wüstling, Verherrlicher des Bösen und zugleich als einer der bedeutsamsten französischen Lyriker und als die Vorhut der literarischen Avantgarde. Aber wer und wie war dieser Charles-Pierre Baudelaire wirklich?
Sie bringen mich in höchste Verlegenheit. Wie sollen biografische Angaben aussehen? Wollen Sie berichten, dass ich 1821 in Paris geboren wurde und in sehr jungen Jahren mehrmals den Indischen Ozean bereist habe? Mir scheint, dass man dergleichen nicht anführen sollte. Arrangieren Sie, lassen Sie weg, machen Sie, was Ihnen passt.
Als Charles' Vater François stirbt, ist der Junge noch nicht mal 6 Jahre alt. Die Mutter Caroline, 34 Jahre jünger als François, wartet kaum das Trauerjahr ab, bis sie wieder heiratet.
Am Hochzeitsabend habe ich den Schlüssel des Elternschlafzimmers aus dem Fenster geworfen.
Major Jacques Aupic, nur 4 Jahre älter als Caroline, forsch, ehrgeizig, autoritär.
Nach 1830 das Gymnasium in Lyon. Schläge, Streit mit Lehrern und Kameraden, tiefe Schwermut.
1839 hat Charles das Abitur in der Tasche. Es kommt zum Streit mit Stiefvater Aupic, inzwischen General, und der Mutter.
Lorsque, par un décret des puissances suprêmes, wenn auf Geheiß der höchsten Mächte der Dichter in dieser öden Welt erscheint, bricht seine Mutter voll Entsetzen in Lästerungen aus und ballt die Fäuste gegen Gott, der sie dauert.
Ach, was habe ich nicht ein ganzes Knäuel von Vipern gehackt, statt diese Spottgeburt zu nähren? Verflucht sei die Nacht der kurzen Lüste, in der mein Leib zur Buße dies empfieh, weil du mich auserwählt hast unter allen Weibern, meinem kläglichen Gatten ein Greuel zu sein.
Segen. Am Anfang von Baudelaires Blumen des Bösen. Die Sammlung von etwa 100 Gedichten kommt erst 1857 heraus. Doch entstanden ist sie schon ab 1840. Einige der Gedichte werden vor dem Erscheinen des Bandes bereits einzeln gedruckt.
Das Buch ist fast gut und es wird als Zeugnis meines Ekels und meines Hasses auf alles bestehen bleiben.
Nichts wird es mit der von den Eltern geplanten Diplomatenkarriere. Baudelaire besteht auf der Auszahlung seines Erbes und das gibt er mit vollen Händen aus. Er hält Freunde aus, führt ein Bohème-Leben, 3 Wohnungen in 16 Monaten, Luxus, Alkohol, Haschisch, Opium.
Sehe ich einmal von Getränken ab, die rasch zur tätlichen Wut treiben und alle geistigen Kräfte lähmen,
so sind unter den Drogen, die das, was ich das künstliche Ideal nenne, zu erzeugen, imstande sind.
Haschisch und Opium, die beiden wirksamsten Substanzen, die bequem zu handhaben und zu beschaffen sind.
Was empfindet man? Was sieht man? Wunderdinge, nicht wahr?
Baudelaires Umgang, Männer wie die Schriftsteller Honoré de Balzac, Gérard de Nerval und Théophile Gautier. Gerade letzterer, die Symbolfigur der Pariser Bohème, des unangepassten Künstlermilieus, das die französische Bourgeoisie provozierte. Gautier, zu dessen Erfolgen die Mitbegründung des Club des Achichins, des Haschischclubs, gehört, der Haschischclub, dem Balzac, Nerval, Daumier, Flaubert und natürlich auch bald Charles Baudelaire angehören.
Da haben wir also das Glück.
Es füllt einen kleinen Löffel.
Das Glück mit all seinen Trunkenheiten, all seinen Narrheiten und Kindereien. Ihr könnt es furchtlos hinunterschlucken. Man stirbt nicht daran.
Das Glück, auch die Frau, mit der Baudelaire in seinen Versen in Dialog tritt. Eine exotische Schönheit, die Schauspielerin, Mätresse Jeanne Duval. Eine Afro-Französin, eine Mulattin, geboren in Haiti.
Bizarre Deité, brune comme les nuits, absonderliche Gottheit, braun wie die Nächte, nach Moschus duftend und Havanna-Tabak, Werk eines Magiers, eines Faust der Savanne, Hexe mit ebenholzschwarzer Flanke, Kind der finsteren Mitternächte.
Köstlicher als Opium, als Kapwein und Burgunder ist mir das Elixier deines Mundes, wo sich die Liebe brüstet. Wenn dir entgegen meine Begierden sich aufmachen in einer Karawane, sind deine Augen die Zisterne, wo mein Gram sich drängt.
Aus diesen großen schwarzen Augen, den Kellerlöchern deiner Seele.
Jeanne Duval ist neben ihrer Bedeutung als Inspiration für einige der eindrucksvollsten Gedichte der Fleur du Mal Charles auch eine große Hilfe, sein Erbe durchzubringen. General Opik und Mutter Caroline drehen Charles den Geldhahn zu. Ein eingeleitetes Rechtsverfahren entmündigt Baudelaire 1844 hinsichtlich seiner Finanzen. Das Zivilgericht teilt ihm einen Vormund zu. Maître Narcisse Désiré Ancel, ein Notar aus Neuilly-sur-Seine.
Du fügst mir einen unendlichen Schmerz zu und unternimmst einen völlig beleidigenden Schritt, vielleicht am Vorabend eines beginnenden Erfolgs.
Vorabend des Erfolges. Nur circa 15 Gedichte der Fleur du Mal sind bereits geschrieben. Mit seinem gleichaltrigen Freund Ernest Praron hat Baudelaire ein unvollendetes Versdrama begonnen. Ein paar Artikel für die Zeitschriften Tintamarre und La Démocratie Pacifique sind wegen Unmoral abgelehnt worden. Baudelaire war bereits gekränkt, den Vormund sieht er als eine öffentliche Demütigung, die sein erfolgreiches Reüssieren in der Welt der Literatur verhindert. Dazu kommt eine Syphilis-Infektion. Die Wunde, die Stiefvater und Mutter Baudelaire zufügen, heilt nicht. Sie entzündet sich.
Ich töte mich, weil ich nicht mehr leben kann. Weil die Anstrengung des Einschlafens und die Anstrengung des Aufwachens mir unerträglich geworden sind. Ich töte mich, weil ich für die anderen unnütz bin und gefährlich für mich selbst. Ich töte mich, weil ich mich für unsterblich halte und weil ich hoffe.
30. Juni 1845. Selbstmordversuch. Baudelaire überlebt. Nur ein Fake, um Legenden um sich zu ranken? Wegen Erfolglosigkeit als Dichter? Oder um Druck auf Familie und Vormund auszuüben? Eine Annäherung an die Familie ist nur von sehr kurzer Dauer. Bereits im Juli kommt es zum erneuten Bruch mit General Opik. Dafür geht es mit den künstlerischen Erfolgen in den kommenden Jahren stetig voran. 1846 veröffentlicht er Le Salon de 1846, Kunstkritik, unter anderem über Delacroix, erotische Sujets und die Romantik. Auf der Innenseite des Einbandes wird ein in Kürze erscheinender Gedichtband angekündigt. Les Lesbiennes. Gemeint ist damit nichts anderes als die 11 Jahre später publizierten Fleur du Mal. Ab 1848 macht er sich mit Übersetzungen des als seelenverwandt empfundenen Edgar Allan Poe einen Namen. Seine finanzielle Lage hingegen bessert sich nicht. Er finanziert Jeanne sowie Wein, Haschisch, Opium. Baudelaire ist der Überzeugung, Der Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis, die Grenzen, die seiner Erfahrung gesetzt sind, zu überschreiten. Durst nach dem Unendlichen nennt er das und scheint die Schattenseiten der Sucht völlig zu vergessen.
Ich gestehe, dass ich angesichts der Wohltaten nicht den Mut finde, die Schäden aufzuzählen.
Und auch das Haschisch feiert Charles als das Glück, das ganze volle Glück mit allen seinen schrankenlosen Seligkeiten.
Nehmt davon und fürchtet euch nicht.
Keine Packungsbeilage, keine Risiken, keine Nebenwirkungen?
Wie jede Freude, jedes Behagen in sich überquillt, so vertieft jeder Schmerz, jede Angst sich ins Unendliche.
Baudelaire hatte Haschisch schon 1840 kennengelernt und einige Male an Haschisch-Seancen mit Balzac und Gautier teilgenommen, aber eigentlich ist es nicht seine Droge, sondern das Opium. 1857 interessierte sich Charles mehr und mehr für die autobiografischen Confessions of an English Opium Eater des britischen Schriftstellers Thomas de Quincey. Charles plante einen Artikel und schrieb schließlich Wein und Haschisch von 1851 um in Le Poème du Haschisch, den ersten Teil der Paradis artificiel, der künstlichen Paradiese, erschienen 1860. Laudanum, also Opiumtinktur, konsumierte Charles ab 1847, vor allem wegen der Magenschmerzen, Resultat der einige Jahre vorher zugezogenen Syphilis.
Dans ce monde étroit, mais si plein de dégoût, un seul objet connu me sourit. Nur ein einziger Gegenstand in dieser engen, doch von Ekel erfüllten Welt lächelt mir zu. Die Laudanumflasche, eine alte, schreckliche Geliebte. Wie alle Geliebten, ach, fruchtbar an Liebkosungen und Treulosigkeiten.
Eine schreckliche Geliebte. Baudelaires gewöhnliche Dosis war im Vergleich zu der Thomas de Quincys eher gering. Aber das Prosagedicht La Chambre Double, das zweifache Zimmer, illustriert, dass sich Charles der Schattenseite des Rausches durchaus bewusst geworden ist. Charles hatte das Universum des Rausches, des erweiterten, gesteigerten Bewusstseins mit höchsten Erwartungen betreten.
Das hier wird Ihnen einst von Ihrem Anteil am Paradies abgezogen werden,
hatte er Jacques-Joseph Moreau, den beaufsichtigenden Arzt des Haschischclubs, zu Gautier sagen hören. Ein irdisches Paradies des Rausches auf Kosten eines transzendenten Himmels?
In dieser Verderbtheit des Verlangens nach dem Unendlichen liegt meiner Meinung nach die Ursache aller schuldhaften Ausschweifungen, von dem einsamen, in sich versammelten Rausch des Literaten, der, als er sich genötigt sah, im Opium die Linderung eines körperlichen Schmerzes zu suchen und derart eine Quelle krankhafter Genüsse entdeckte, es nach und nach zu seinem einzigen Heilmittel und gleichsam zur Sonne seines geistigen Lebens gemacht hat, bis zur abstoßendsten Trunksucht der Vorstädte, die sich das Hirn voll Feuer und Ruhm lächerlich im Kot der Straße wälzt.
Wein und Haschisch von 1851 lässt die Hoffnung auf eine potenzierte künstlerische Entwicklung durch die Droge erkennen. Aber der jahrelange Opiumgebrauch hat ihn in den künstlichen Paradiesen realistisch gemacht. Der Rausch.
Dieser wunderbare,
unvergleichliche Zustand, in dem alle Kräfte sich das Gleichgewicht halten,
steigert das Imaginationsvermögen, die Fähigkeit zur Erfindung.
Aber der Morgen, der schreckliche Morgen des anderen Tages, wenn alle Organe erschöpft und erschlafft, die Nerven abgespannt sind, dann belehren das juckende Bedürfnis zu weinen, die Unmöglichkeit, sich einer folgerechten Arbeit zu widmen, uns grausam, dass wir ein verbotenes Spiel gespielt haben.
Was nützt die künstlich maximierte, künstlerische Einbildungskraft, wenn die Droge zugleich die Fähigkeit schwächt, die Gabe zu nutzen? Durch die Thematisierung dieses Dilemmas wird Baudelaire im Diskurs über Drogen eine bedeutende Instanz. Er distanziert sich von der Bewusstseinserweiterung durch Wein, Haschisch und Opium. Und er begegnet der Drogenmode der Pariser Bohème mit einem neuen Ideal.
Was ist das für ein Paradies, das man um den Preis seines ewigen Heils erkauft? Die Magie täuscht, spiegelt ein falsches Glück vor und entzündet ein falsches Licht.
während wir Dichter und Philosophen unsere Seelen zu einem neuen Leben erweckt haben, durch anhaltende Arbeit und Betrachtung. Durch die beharrliche Übung des Willens und den steten Adel der Gesinnung haben wir uns einen Garten der wahren Schönheit erschaffen.
Dichterische Schöpfungskraft statt Willenlosigkeit erzeugende Halluzinogene. Das ist moralisch, das ist idealistisch. Moralität und Idealismus von einem ausschweifenden Wüstling, einem Verherrlicher des Bösen.
Sie wissen, dass Literatur und Kunst für mich moralfreie Ziele verfolgen.
Das sehen Kritik und Öffentlichkeit nicht so. 1857 sind endlich die Fleur du Mal herausgekommen. Le Figaro macht sich zum Anwalt der Moral. Nichts kann einen mehr als 30 Jahre alten Menschen rechtfertigen, ein Buch mit derartigen Ungeheuerlichkeiten der Öffentlichkeit übergeben zu haben. Die Zeitung markiert die unmoralischsten Gedichte, die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt die Fleur.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier. Gedenke des Dinges, das wir sahen, meine Seele, an jenem Sommermorgen, der so lieblich war. An eines Weges Biegung lag schändlich auf kieselübersätem Bett ein Aas. Die Beine abgespreizt, gleich einem geilen Weib, heiß seine Gifte schwitzend, bot schamlos lässig den offenen Bauch voll übler Dünste dar.
Das Schöne ist immer bizarr. Ich will nicht sagen, dass es willentlich und kalt bizarr sein soll, denn in diesem Falle wäre es ein Ungeheuer, das aus den Schienen des Lebens herausgesprungen ist. Ich sage, dass es immer ein wenig Bizarrerie enthält. Naive, ungewollte und unbewusste Bizarrerie. Und dass es diese Bizarrerie ist, die es eben ganz unbewusst das Schöne sein lässt.
Baudelaire hat hinsichtlich des Haschischrausches davor gewarnt, dass er, wie das Wohlbehagen, jedes Unwohlsein, jeden Schmerz unendlich steigert. In seinen Versen taucht er so tief ins Schöne, Ideale, Erhabene.
Parfois il parle, et dit, bisweilen spricht es und sagt, schön bin ich, und ich befehle, dass mir zuliebe ihr nur das Schöne liebt. Schutzengel bin ich, Muse und Madonna.
Wie ins Hässliche, den Schmerz, das Morbide.
Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride. Die Fliegen summten über diesen fauligen Bauch. In schwarzen Bataillonen krochen die Maden aus und quollen wie eine zähe Flüssigkeit diese lebenden Fetzen entlang.
Die Fleur werden nicht zuletzt wegen der Faszination des Bösen, durch das aber doch stets die Sehnsucht nach dem Ideal schimmert, zum Wegweiser der modernen europäischen Lyrik. Die Metaphern, sprachliche Bilder schmücken seine Gedanken nicht einfach aus, sie sind ihr direkter Ausdruck. Bisher hat man, und tut es zu großen Teilen heute noch, an eine Hierarchie von Inhalt und Form geglaubt. Erst der Inhalt, dann die Form, gewissermaßen als Kleid des Inhalts. Baudelaires Lyrik ändert das. Es gibt nicht einmal echte poetische Situationen. Das Wort erzeugt das Bild und das Bild bleibt zugleich unter der Kontrolle des Wortes. Das Bild führt immer wieder zum Wort zurück. Die Mächte des Hellen, die Mächte des Dunklen. In Charles' Lebenswirklichkeit haben sie eine Entsprechung. Hebel, die seine Imagination für die Fleur du Mal in Gang setzen. Zwei Frauen. Die reale sexuelle Beziehung, das Ausleben der Lust, im christlichen Weltbild traditionell konnotiert mit der Sünde, der Hure, Jeanne Duval. Und das unantastbare, platonisch geliebte Ideal, die heilige Jenny Sabatier. Charles lebte mit Jeanne, vergöttlichte zwischen 1852 und 58 Madame de Sabatier. Freilich keine echte Heilige, sie war die wohlsituierte Mätresse eines Bankiers. Charles schrieb ihr anonyme Briefe und Gedichte. Schließlich fliegt das Ganze auf.
Was ich weiß, ist, dass ich ein Grauen vor der Leidenschaft habe, weil ich sie mit all ihrer Schmach kenne. Und plötzlich wird das geliebte Bild, das alle Abenteuer des Lebens dominierte, zu verführerisch.
Sobald Jenny Sabatier weiß, wer ihr unbekannter Verehrer ist, wird sie für ihn als Inspiration des Idealbildes unbrauchbar. Für Jeanne Duval finanzierte Charles ab 1858 ein Pflegeheim, Sie stirbt 1862 an den Folgen der Syphilis. Obwohl Charles ab 1860 ein klein wenig Berühmtheit in Paris erreicht hat, ist seine finanzielle Lage schlechter als zuvor. General Opik ist zwar 1857 gestorben, doch die Beziehung zur Mutter bleibt ein steter Konflikt. Und auch Charles macht die Syphilis mehr und mehr zu schaffen, verschlimmert durch den jahrzehntelangen Konsum von Drogen. Ab 1855 verfasst Charles vor allem lyrische Prosatexte, die er als Gegenstücke zu den Fleurs du Mal sieht.
Ich fürchte, dass mir lediglich gelungen ist, die der Poesie gesteckten Grenzen überschritten zu haben.
Charles verbindet hier seine Lebenswelt, die Großstadt, mit der Lyrik. Und er erfindet damit ein neues Genre, das Poème en Prose, das Prosagedicht. Die Anerkennung dafür erlebt Charles nicht mehr. In einem versuchten Befreiungsschlag und in der Hoffnung auf halbwegs einträgliche Vortragshonorare hat er sich 1864 nach Brüssel aufgemacht. Er lebt dort arm, elend, deprimiert. Ein Schlaganfall lähmt seine rechte Seite. Er kann nicht mehr schreiben, kaum noch sprechen. Rückkehr nach Paris, wo er in einem Pflegeheim auf den Tod wartet. Gepflegt von seiner Mutter.
Einem zum Tode Verurteilten Chloroform zu geben, wäre eine Ruchlosigkeit. Denn dies hieße, ihm das Bewusstsein seiner Größe als Opfer zu rauben und seine Aussichten auf das Himmelreich zu vernichten.
Die in seinen Versen postulierte Suche nach dem Nirvana und die Frage nach dem ewigen Heil in seinen Tagebüchern spiegeln die gleiche Sehnsucht, sich von sich selbst zu befreien. Es ist die Befreiung im Rausch.
Berauscht euch!
Il faut être toujours ivre.
Tout est là, c'est l'unique question. Man muss immer trunken sein.
Darum geht es. Es ist das einzige Geheimnis.
Um die Last der Zeit nicht zu fühlen, die eure Schultern zerbricht und euch zu Boden drückt, müsst ihr euch ohne Unterlass berauschen.
Womit aber? Mit Wein, mit Poesie oder Tugend, nach eurem Belieben.
Aber berauscht euch.
Um nicht die geschundenen Sklaven der Zeit zu sein, berauscht euch. Berauscht euch ohne Unterlass. An Wein, an Poesie, an Tugend, nach eurem Belieben. Sie hörten Charles Baudelaire, Die künstlichen Paradiese von Frank Halbach. Es sprachen Christiane Rosbach, Caroline Ebner und Heiko Ruprecht. Technik Michael Zöllner. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.